Hallo und herzlich willkommen an den Schallwellenempfangsgeräten. Mein Name ist Ron Kuwete und Sie hören den Weltenwandler-Podcast. Heute gibt es eine neue Ausgabe und heute gibt es auch gleichzeitig ein neues Format. Es ist sozusagen eine kleine Premiere. Um was geht es in diesem Format? In diesem Format möchte ich gerne in diesem Podcast auch andere Menschen vorstellen, die in meinen Augen Weltenwandler sind. Wer ist in meinen Augen ein Weltenwandler? Weltenwandler sind für mich Menschen, die vor allem an ihrer inneren Welt arbeiten, die daran arbeiten, ihre innere Welt zu wandeln und damit automatisch auch die Welt um sich herum zu wandeln. Es sind Menschen, die nicht darauf warten, dass andere den ersten Schritt gehen, sondern sie gehen den ersten Schritt. Es sind Menschen, die das Sprichwort erfüllen, sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Es sind Menschen, die einfach anpacken, anstatt sich darüber aufzuregen, was in der Welt nicht funktioniert. Das können sowohl Unternehmer sein, das können aber auch Menschen aus dem sozialen Bereich sein, das können aber auch Menschen sein, die in irgendeiner unscheinbaren privaten Form für uns Menschen eine Bereicherung sind. Das ist das, worum es in diesem Format geht. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Gespräche mit den inspirierenden Persönlichkeiten. Sie dürfen es auch sein. Mein erster Interviewgast heute ist Marcel Buchter aus Wurzen. Marcel ist Oberbürgermeister von Wurzen und das erst seit ungefähr 80 Tagen. Und Marcel hat eine sehr interessante Geschichte dazu, denn auch er hat gesagt, ich bin hier mit den Zuständen, wie es bei mir in der Stadt ist, nicht ganz so zufrieden. Ich könnte mir das etwas optimaler vorstellen, also packe ich doch hier mal selber etwas an. Und wie es genau dazu kam, diese Geschichte erzählt uns Marcel jetzt im Interview und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und sich inspirieren lassen. So, hallo Marcel, schön, dass du da bist.
Ja, hallihallo.
Ich hatte ja eingangs schon kurz erzählt, dass du quasi der Quereinsteiger-Bürgermeister bist, der eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommt und der gesagt hat, ich packe jetzt hier mal selbst was an und möchte nicht auf die Veränderung warten. Vielleicht kannst du noch mal so ganz kurz in ein paar Sätzen so die Vorgeschichte erzählen, was dich dazu bewegt hat, als Bürgermeister von Wurzen zu kandidieren?
Ja, letztendlich ist es schon so, dass ich bin ja ursprünglich Wurzner schon und beobachte oder begleite auch schon die Entwicklung in den letzten Jahren, letztendlich aber mehr von der Seitenlinie, ne, gerade auch über die Standortinitiative als Vorstandsmitglied und dann auch jetzt die letzten Jahre als Vorstandsvorsitzender. Und habe eben gesehen oder habe selber so eingeschätzt, dass Wurzen eigentlich ein unheimliches Potenzial hat, aber das eben nicht schafft, auf die Straße zu bringen. Ne? Also das abzurufen und auch nach außen zu kommunizieren und aber auch die Bürger entsprechend mitzunehmen. Und habe auch in den letzten Jahren so viele engagierte Menschen in unserer Region kennengelernt, wo ich sage, Mensch, das eigentlich muss doch hier noch mehr gehen sozusagen, aber die brauchen eben auch noch ein bisschen Unterstützung oder müssen vielleicht auch manchmal in einem gewissen Rahmen auch mit mobilisiert werden und motiviert werden, aber an sich sind die Grundlagen eigentlich schon da. Und habe eben gesehen, okay, das ist so, wie es bisher lief, kann ich es mir eben nicht vorstellen, dass es einfach so weitergeht. Und meine persönliche Einschätzung war eben, dass was sonst sich so politisch formiert hat, war nicht so meine Vorstellung zumindest, wie ich mir die Zukunft Wurzens eben vorgestellt habe. Und da habe ich gesagt, naja, da ich eh schon immer mal damit geliebäugelt habe, nicht jetzt unbedingt jetzt, ne, so, ich habe ja an sich ein gut gehendes Unternehmen und dachte, ja, musst du eigentlich nicht dich damit beschäftigen, aber gesagt, ich glaube, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht probiere und dann vielleicht mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden bin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ich überlege mal, wie könnte ein Wahlprogramm aussehen, wie sind eigentlich meine Vorstellungen, was sind so meine persönlichen Werte und habe das mit meiner Familie, mal mit Freunden besprochen und einfach mal geschaut, kommt denn das an und wie schätzen die das auch ein, ob das tatsächlich überhaupt Hand und Fuß hat und ob das letztendlich auch mehrheitsfähig ist. Ne? Weil manchmal lebt man natürlich in seiner eigenen Blase und es sollte ja, gerade wenn man Oberbürgermeister ist, dann natürlich auch, ich sag mal, wirklich die Masse letztendlich auch ansprechen und mitnehmen. Und da dort sehr gutes Feedback kam, habe ich gesagt, na los, dann meldest du dich mal und dann geht es hier los.
Sehr schön. Also nicht lange warten, sondern selber anpacken. Du hast gesprochen von einem gut laufenden Unternehmen. Das heißt, was hast du vorher gemacht oder?
Genau, also ich bin ja ursprünglich gelernter Bankkaufmann, habe zwar dann nicht klassisch noch Marketing nebenbei studiert und habe dann auch das Vertriebsmanagement in der Sparkasse damals aufgebaut und habe mich aber 2011 dann selbstständig gemacht als Finanz- und Unternehmensberater und habe das jetzt sozusagen eben 10 Jahre lang auch aufgebaut und ja, letztendlich jetzt in so einer Größe, dass ich tatsächlich von dem reinen Empfehlungsgeschäft eigentlich auch, ich sag mal, das Unternehmen immer weiter wachsen lassen konnte und das so gestalten konnte, wie ich mir das gewünscht habe. Und da war eben auch schon immer mein Ansatz, ich will Finanzberatung eben so gestalten, dass es langfristig ausgerichtet ist, dass es halt wirklich kundenorientiert ist. Und sicherlich muss ich auch davon leben, aber meine Einstellung war immer so, dass wenn man etwas wirklich nachhaltig langfristig aufbaut und wirklich auf den Kunden orientiert das Ganze gestaltet, dann kommt das Geschäft mehr oder weniger eigentlich von alleine und letztendlich auch die Empfehlungen sozusagen daraus. Und ja, wenn man Mehrwert schafft, dann kriegt man auch selber Mehrwert. Und das hat sich eigentlich dort bewahrheitet und bewiesen. Und das war dann eben auch mein Ansatz jetzt eben für die Stadtpolitik letztendlich zu sagen, ich habe jetzt so viele verschiedene Bereiche kennengelernt und so viel Wissen auch aufgesaugt, dass das, was ich eben selber an Know-how, an Fertigkeiten habe sozusagen, das kann ich doch mehr oder weniger allen Bürgern am besten zur Verfügung stellen, wenn ich es eben sozusagen in der Rolle des Oberbürgermeisters mache. Und ja, das ist jetzt eigentlich auch so mein Ansatz, ne? Das ist das Wissen sozusagen so zu verteilen oder meine Art, Politik zu betreiben oder die Menschen mitzunehmen und ja, dass eigentlich alle verstehen, anderen auch zu helfen oder anderen Mehrwert zu schaffen, schafft auch immer eigenes persönliches Erlebnis, ne? Oder persönliche Zufriedenheit.
Verstehe. Also siehst du auch die Funktion des Oberbürgermeisters so wie, dass du ein Unternehmen dort führst? Oder ist es mehr oder ist es weniger?
Na, es hat auf jeden Fall Teile daraus. Man merkt zumindest, wenn man einen unternehmerischen Hintergrund hat, dass man auf jeden Fall einige Dinge anders sieht, als wenn man aus der reinen Verwaltung kommt. Ne, das ist definitiv so. Ich glaube, für mich ist natürlich ein großer Vorteil, dass ich ja in der Sparkasse gelernt habe und dort eben lange Jahre gearbeitet habe und die ja durch den Hintergrund des öffentlichen Dienstes, also auch durch die Historie letztendlich auch ähnliche Verwaltungsstrukturen früher gerade hatte, die mir jetzt wieder helfen, auch manche Sachen zu verstehen, warum die eben so laufen, wie sie laufen. Aber ich sie jetzt sozusagen mit meinem unternehmerischen Hintergrund trotzdem nochmal hinterfragen kann, sind nicht manche Prozesse vielleicht effektiver zu gestalten? Wie kann man die Verwaltung oder ja, die Stadtpolitik mehr auf den Bürger ausrichten, also sprich kundenorientierter auszurichten oder gegebenenfalls auch auf die Unternehmen, ne, als Rückgrat letztendlich des gesamten finanziellen Haushaltes, muss man ja sagen. Ne, es ist ja vorrangig eben unternehmerisch geprägt und das war in der Vergangenheit meistens eben überhaupt nicht so der Fokus, ne? Überhaupt dieses Verständnis dafür mitzubringen, dass es eben nicht nur darum geht, okay, wie verwenden wir die Gelder, sondern wir müssen uns auch darum kümmern, dass wir sie überhaupt einnehmen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Aber ansonsten ist es schon so, dass diese Symbiose oder diese Mischung aus Verwaltung, aus Prozessen, Strukturen und dem unternehmerisch orientierten Handeln sozusagen, dass das eigentlich, glaube ich, den größten Effekt bringt.
Verstehe. Warum bist du der richtige Bürgermeister für Wurzen?
Das ist eine gute Frage. Ich sage mal so, wenn ich jetzt das Feedback auch aus dem Wahlkampf und so mitnehme oder aus den Gesprächen, die ich letztendlich geführt habe und auch das, was ich jetzt erlebe, ist es, glaube ich, meine sehr konstruktive Art und auch sehr auf Ehrlichkeit und Transparenz orientierte Arbeitsweise, dass ich sage, okay, wir brauchen ja nicht über ein Problem drumherum reden oder irgendwas versuchen zu vertuschen oder ähnliches, sondern einfach zu sagen, okay, da ist ein Problem. So ist die Situation und wie gehen wir es an? Und da einfach versuchen, da konstruktiv mit den Leuten zu sprechen und eben auch alle mitzunehmen, die da irgendwie involviert sind. Manchmal ist es natürlich so, dass man vielleicht gar nicht weiß, wer ist denn da eigentlich alles noch mit involviert oder wen sollte man noch mit befragen. Aber auch dort ist es so, wenn ich feststelle, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder habe irgendwas vergessen, dass ich das eben auch ehrlich zugebe sozusagen und dann versuche einfach das Beste wieder draus zu machen. Und das ist immer das Verrückte, dass die Menschen da wirklich auch offen sind und zu sagen, okay, ja, kann man jetzt nicht mal was dagegen sagen. Er hat sich ja entschuldigt oder hat ja jetzt sozusagen verstanden, dass man es vielleicht eben in der Zukunft anders machen könnte. Und das kommt sehr gut an. Und von daher geht es da gut vorwärts.
Du hast vorhin gesprochen, dass du ja so bestimmte Werte und bestimmte Vorstellungen hast, die du da mit einbringen willst auch. Kannst du da ein paar konkret benennen?
Ja, also was für mich die großen Schwerpunkte sind und auch waren, ist wirklich das Thema Kommunikation. Also wirklich mit allen Menschen, die in meinem Umfeld sind oder die es letztendlich betrifft, mit denen zu reden, mit denen die mitzunehmen, aber jetzt auch ganz speziell innerhalb der Verwaltung die Kommunikation zu verbessern. Ne? Das ist also, da merkt man schon, dass es einfach auch oftmals so kommunikative Gruppen gibt, ne? Oder Blöcke, wo man sagt, wäre schon cooler, wenn die auch insgesamt als übergeordnetes Team funktionieren und eben nicht nur vielleicht in ihrem Fachbereich oder mit ihren Leuten, die sie so gut kennen. Und genauso aber eben auch gegenüber den Bürgern. Also dann auch nicht nur den Fokus auf die Kernstadt zu legen, sondern auch die Ortsteile mitzunehmen etc. Und ich führe jetzt eben ganz viele Gespräche, um mir schnell ein Gesamtbild machen zu können, wo sind unsere Hauptherausforderungen oder wie können wir auch vielleicht Querschnittverbindungen schaffen, wo man sagt, ah ja, von dem weiß ich, der hat da ein Problem, aber letzte Woche habe ich doch gerade ein Gespräch dort geführt und der hat da vielleicht eine Lösung dafür und bringe einfach die Menschen miteinander in Verbindung, dass die gemeinsam vielleicht eine Lösung finden. Und das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß, eben diese Netzwerke zu bilden und diesen Austausch zu fördern. Also das ist wirklich ein ganz großes Thema, Kommunikation auch. Das Thema Menschlichkeit in dem Moment mit reinzubringen, dass man einfach wirklich sagt, okay, wir sind da eigentlich nicht alle total rational oder es geht eben nicht nur nach irgendwelchen Vorschriften, sondern eben dieses Bewusstsein zu haben, dass es immer eben noch um den Mensch als solches geht. Aber auch natürlich in seinem Zusammenhang mit Umwelt und Co. Das darf man natürlich nicht ausblenden, dass es in größeren Kontexten nur als uns Menschen gibt. Aber das ist, glaube ich, schon ein erster großer Schritt, wenn man versteht, okay, wir machen das eben nicht als Selbstzweck zu verwalten oder zu gestalten in der Politik, sondern es geht immer um den Menschen. Und dann bricht das schon einige Barrieren manchmal auf oder bringt mal so eine Perspektive rein, wo man sagt, ah, das stimmt. Das ist schon mal gut. Genau. Und dann natürlich, das ist für mich immer so ein großer Baustein, strategisch auch in die Zukunft halt zu denken. Ja, das ist also klar, gehen wir immer erstmal von dem aus, was jetzt irgendwo schon vorhanden ist. Aber wenn wir gar nicht wissen, wo wir hingehen wollen oder in welche Richtung es zumindest gehen soll, dass sich so ein Rahmen irgendwo ergibt, in dem man handeln kann, dann ist es meistens nicht effektiv. Aber wenn man so ein Bilder im Kopf schafft, ne, oder ich sag mal, verschiedene Strategien auch einfach mal diskutiert oder verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann, dann ergibt sich auch so eine eigene Energie und Dynamik letztendlich. Und das macht mir dann immer Spaß, dann zu sehen, wie sich das entwickelt. Und wenn man mal so einen kleinen Impuls mal setzt, habe ich eigentlich jetzt diese Woche an mehreren Punkten wieder gemacht, dass ich sage, ja, ich habe da noch so eine kleine Idee, kannst du ja schon mal wirken lassen. Und dann redet man vielleicht 3 Wochen nicht mehr drüber, aber wenn man dann wieder auf das Gespräch kommt, da habe ich dir doch mal erzählt und ja, da habe ich schon noch mal drüber nachgedacht und dann ergeben sich so Sachen, die dann ein viel größeres sind. Ja. Und das ist spannend.
Ja, verstehe. Es klingt ja auch so ein bisschen, als geht es auch so darum, Menschen zu inspirieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist es immer so, wie du es auch schon immer mal manchmal gesagt hast, dass ich habe ja für mich so eine Eigenmotivation, Dinge voranzubringen und was Positives zu gestalten, aber das bin ja nur ich für mich alleine sozusagen, das hilft am Ende niemandem. Und mein Wunsch oder meine Hoffnung ist tatsächlich mit meiner Art und meinen Gedanken natürlich andere positiv anzuzünden, sage ich jetzt mal, zu motivieren, selber einfach auch zu überlegen, wie kann ich Dinge selber auch positiv gestalten. Und dass es immer bei einem selber letztendlich losgeht, weil ich kann niemanden begeistern, wenn ich selber tief traurig bin, beziehungsweise selber mit meinen Problemen gar nicht klarkomme. Das heißt, ich muss selber immer erstmal überlegen, wie kann ich mich selber sozusagen in Form bringen und wie kann ich meine eigenen Probleme lösen. Und dann schafft man, wenn man diesen Ballast mehr oder weniger abgeworfen hat, dann kann man wirklich andere auch noch mal richtig selber voranbringen.
Ja, also ich finde das sehr beachtenswert. Ich fühle mich ja schon manchmal überfordert, wenn ich irgendwo von einem Amt ein Formular ausfüllen soll. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du stehst jetzt da irgendwo oben an der Spitze und musst das große Ganze überblicken. Was ist da so dein Rezept oder deine Herangehensweise, auch den Überblick zu behalten und das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden?
Ja, also letztendlich, das habe ich letztens auch schon zu Mitarbeitern gesagt, jetzt ballen sich dort gerade so viele Themen, jetzt schon in den ersten Wochen, und also ich bin jetzt rund 2 Monate, bin ich jetzt sozusagen hier schon als Oberbürgermeister aktiv, und ich muss eigentlich alle Sachen, die ich irgendwann mal gelernt habe, was das Thema Produktivität angeht, Prioritäten setzen etc., die ganzen Handwerkszeuge, die muss ich tatsächlich jetzt alle rausholen, weil einfach so viel an breiten Themen sozusagen da ankommt. Da ist es tatsächlich eben sonst sehr schnell so, dass man den Überblick verlieren könnte. Und also das geht los, dass ich eben in eine digitale To-Do-Liste führe, wo ich wirklich jede Aufgabe erstmal reinkommt, ne? Selbst wenn ich sie eben nicht gleich bearbeiten kann, aber damit einfach nichts verloren geht. Mein E-Mail-Postfach ist so strukturiert, dass wenn ich habe manchmal Tage gehabt, da habe ich an einem Tag 70 bis 100 E-Mails bekommen, wo du dich gerade noch am Vorabend noch gefreut hast, oh ja, E-Mail-Postfach ist wieder leer, alles schick, hast alles weitergeleitet, bearbeitet etc. Und dann guckst du früh wieder rein und denkst, oh Gott, das ist natürlich schon teilweise sehr sportlich. Aber ja, und dort ist es da tatsächlich auch so, dass ich mich aber nicht verrückt mache. Das habe ich einfach auch in der Vergangenheit gelernt. Es muss nicht alles zur gleichen Zeit bearbeitet werden, sondern man muss wirklich gucken, okay, was sind Themen, die grundsätzlich irgendwo eine Frist haben. Ne? Das ist, und dann nochmal gewertet, ist es aber auch ein wichtiges Thema. Ne? Das ist, weil wichtig und dringend ist nun mal einfach das, wo man sich als erstes drum kümmern sollte. Dann die dringlichen Sachen, dann gibt es noch Sachen, ja, die sind wichtig, aber wenn die nicht nächste Woche bearbeitet sein müssen, dann ist auch okay, es darf nur nicht vergessen werden. Und dadurch muss eben gucken, an wen kann ich das delegieren, dass er sich drum kümmert. Und das muss ich sagen, habe ich zwar in der Vergangenheit auch schon gemacht, aber jetzt habe ich insgesamt 170 Mitarbeiter, davon alleine 60 bis 70 in der Kernverwaltung. Es funktioniert nur gut, wenn man eben als Team funktioniert und wenn man auch delegieren kann, und eben auch so delegiert, dass es auch der andere sozusagen bearbeiten kann. Na, und da sind wir aber eigentlich ganz gut dabei, auch wenn dort es schon noch so ist, dass die, naja, nennen wir es mal die digitalen Tools noch nicht so ausreichend implementiert sind, dass eben auch die anderen Mitarbeiter letztendlich mit diesen Arbeitsstrukturen und mit diesen Prioritäten sozusagen arbeiten können. Und da sind auf jeden Fall jetzt so ein paar Punkte, die wir jetzt in den nächsten 12 Monaten angehen, dass eben auch dort letztendlich diese Prozesse besser funktionieren, ne, und der Austausch. Aber ansonsten, ja, ist das schon so, dass man sich eben anguckt, auch was sind Sachen, die eben besonders für den Bürger wichtig sind oder eben auch für übergeordnete Sachen. Ne? Also wir haben natürlich auch als Kommune Pflichtaufgaben für Land und Bund zu erledigen, wo wir sagen, ja, das ist zwar vielleicht jetzt nicht gerade wichtig für uns, aber wir müssen es halt trotzdem machen. Und das nimmt natürlich auch oftmals sehr hohe Kapazitäten mit ein.
Du hast gerade die Mitarbeiter angesprochen. Wie waren so die ersten Momente? Du bist da in deinem neuen Amt. Ich stelle mir das vor, du gehst da so ins Rathaus und alles fremde Gesichter, die man vielleicht, gut, manche kennt man vielleicht schon, man hatte mit denen Kontakt, manche noch nicht. Und jetzt auf einmal bist du der Vorgesetzte und sagst, wo es lang geht und kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also wie waren da so die Reaktionen? Wie wurdest du da so aufgenommen und wo gab es da vielleicht irgendwelche Reibungspunkte?
Naja, ich sag mal, ich versuche eigentlich immer sehr unvoreingenommen und ich sag mal bodenständig auch in die Sachen reinzugehen, ne? Und für mich war klar, wenn ich da jetzt reinkomme, bin ich der, der eigentlich am wenigsten weiß, was das normale Verwaltungsgeschäft sozusagen angeht. Klar habe ich schon eine gewisse Vorstellungen, aber an sich weiß ich ja trotzdem nicht, wie es dann im Detail abläuft, etc. Und ich glaube, es kam erstmal schon sehr gut an. Ich habe mich in allen Bereichen vorgestellt. Ne? Das ist also alle Mitarbeiter, die auch da waren, mit denen bin ich hingefahren, auch in den Außenbereichen, ob das die Kitas sind, ob das die Feuerwehren sind. Ne? Dass man einfach da guckt, wie sind dort die Befindlichkeiten, wo sind die Problemzonen, etc. Und aber auch eine Personalversammlung gleich am Anfang gemacht, um so mal ein paar Grundwerte der Zusammenarbeit und der Kommunikation auch schon mal vorzustellen. Und dass die Leute einfach merken, okay, ich will das mit denen zusammen schaffen, dass wir einfach dort vorwärts kommen. Und will dort jetzt denen aber nicht irgendwie weismachen, dass ich hier der Mensch bin, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sage ich jetzt mal hart. Ja, sondern einfach zu gucken, okay, ich habe schon gewisse Vorstellungen, aber hol erst mal ab, was haben denn die Mitarbeiter tatsächlich für ein Wissen oder für Vorstellungen? Und dann hinterfrage ich einfach, ne, ist denn das so und so und wie auch immer. Und wenn dann ein Vorschlag kommt, der aus meiner Sicht tatsächlich eben noch besser ist als meine, bin ich der Letzte, der dann sagt, nee, aber ich muss unbedingt meinen Vorschlag durchsetzen. Ne? Und das habe ich schon gemerkt, dass das auch sehr gut ankommt. Also gerade jetzt auch die letzten 2, 3 Wochen hatte ich mehrere solche Erlebnisse, wo die Menschen sagen, ja Mensch, jetzt haben wir wirklich das Gefühl, okay, es geht vorwärts, ne? Wir werden wahrgenommen, wir werden wertgeschätzt und ja, und wir kriegen nichts aufgedrückt in dem Sinne und werden aber auch nicht alleine gelassen, ne? Das ist natürlich auch eine Art der Führung. Man kann auch sagen, okay, Mitarbeiter, mach du das, dein Bereich. Und manchmal können die es aber auch gar nicht lösen, ne? Weil sie vielleicht entweder etwas nicht wissen oder eine Perspektive vielleicht nicht einnehmen können, weil sie es noch nie machen mussten. Und da hilft das einfach, so diesen Austausch jetzt auch zu forcieren. Und ja, und dann ist es schon so, dass aufgrund meiner eigentlich in jeder Situation konstruktiv optimistischen Art, ist dann schon manchmal Situationen gab, dass sie mir dabei gesagt haben, oh ja, also das ist jetzt eigentlich totaler Mist hier und wie machen wir denn das jetzt und machen sich schon total verrückt und ich dann so sage, naja, grundsätzlich haben wir da jetzt ein Problem, ne, ist sicherlich nicht cool, müssen wir vielleicht angehen oder müssen wir auf jeden Fall angehen, aber wir brauchen jetzt hier nicht in der Historie irgendwie rummehren, sondern wir gucken, okay, wie können wir das jetzt für die Zukunft lösen und die dann sagen, oh, du bist immer so positiv. Und ich sage, naja, eigentlich hat das nicht unbedingt was mit positiv oder Optimismus zu tun, sondern einfach mit Pragmatismus, dass wir sagen, okay, wir gehen die Probleme an, damit es einfach für alle besser wird. Und dann fühlen sich auch alle besser. Und das ist eigentlich so mein Antrieb, tatsächlich so ein bisschen dieses, ja, dieses Glücksgefühl oder dieses Wohlgefühl, einfach gerade auch in diesen negativen Zeiten, die wir teilweise erleben, gerade auch medial, das einfach ein bisschen aufzubrechen. Ja, das klappt mehrheitlich, würde ich sagen, schon sehr gut.
Wie siehst du die Balance zwischen, du hast gesagt, du bist einerseits für die Menschen da, aber musst andererseits ein Team führen. Wie ist die Balance zwischen Anführer und Diener?
Ja, wahrscheinlich ist das Wort Balance schon das genau das Richtige, ne? Also es gibt schon Dinge, wo ich mich tatsächlich als Diener für die Mitarbeiter sehe, wo ich sage, okay, ich überlege mir, wie kann ich denen so weit helfen, dass sie ihren Job besser machen können, besser ausführen können oder eine bessere Position einnehmen können, wie auch immer. Und auf der anderen Seite sehe ich mich natürlich schon als Anführer zu sagen, okay, manchmal muss man auch einen Rahmen vorgeben oder vielleicht auch mal eine klare Ansage machen, damit es eben vorwärts geht oder auch vielleicht mal in eine blockierende Situation, wo wir einfach, was sag mal, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Das ist in dem Fall, muss ich das dann sein. Und da gibt es sicherlich auch manchmal Situationen, wo ich sage, pff, habe ich jetzt auch vielleicht nicht die beste Lösung, aber wir gehen jetzt einfach erstmal oder ich treffe jetzt einfach eine Entscheidung und dann müssen wir gucken, ob es funktioniert. Und ich bin immer der Freund, Sachen auch gerne einfach auszutesten und zu sagen, okay, wir probieren das jetzt. Und wenn wir aber feststellen, nächste Woche oder in 3 Monaten, das ist nicht der richtige Weg, dann hinterfragen wir es und dann machen wir es anders. Und das habe ich zumindest in meiner Vergangenheit immer gelernt. Es gibt eigentlich so gut wie keine Entscheidung, die so schlimm ist, dass man sie im Nachgang nicht nochmal optimieren kann, beziehungsweise auch rückabwickeln kann. Und das ist, denke ich, schon ein ganz wichtiger Faktor, Fehler oder auch vielleicht mal auch eine Fehlentscheidung zuzulassen, aber eben sich dann nicht zu fein zu sein, das zu hinterfragen oder einfach auch einzugestehen und es doch dann anders zu machen. Und passt.
Hast du stets das letzte Wort?
Wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, sagt sie wahrscheinlich ja. Aber ich sag mal, wenn das letzte Wort ist, auch mal auf jeden Fall auf Wiedersehen zu sagen, dann neige ich schon dazu. Aber ich fasse gerne auch tatsächlich nochmal Sachen zusammen, wenn ich mich mit Mitarbeitern oder auch mit Bürgern unterhalte. Und da kann das schon auf jeden Fall vorkommen, dass ich dann der Letzte bin, der was sagt.
Ja, ich meine es vor allem auch in dem Bereich, es war jetzt ganz lustig, dass du die Frage eigentlich ganz anders beantwortet hast, als ich sie meinte, sondern in dem Falle, wenn jetzt angenommen auf Arbeit Uneinigkeit herrscht und 50% der Leute sagen A und die anderen sagen B, bist du dann auch der, der dann am Ende sagt, so, ich treffe dann am Ende die Entscheidung oder musst du dann auch bestimmte Verwaltungshürden nehmen und dir wieder irgendwelche Genehmigungen einholen?
Also sowohl als auch, ne? Also ich sag mal, wenn es Dinge sind, das muss man schon unterscheiden, die ich auf Verwaltungsebene, also auf unserer lokalen Ebene treffen kann, und muss auch nicht Stadtrat oder Ähnliches mit einbinden. Also klar, dann treffe ich auch eine Entscheidung, damit wir einfach vorwärts kommen. Aber ich versuche auch jetzt schon und nächstes Jahr dann noch mehr, weil manche Sachen lassen sich jetzt gar nicht so schnell auch vorbereiten, versuche ich einfach auch den Stadtrat, die Ausschüsse etc., also einfach auch schon in der Vorbereitung mehr mitzunehmen, dass die einfach selber auch ein Gefühl für Stadtpolitik noch intensiver bekommen oder für das Verwaltungsdenken, sage ich jetzt mal, und dort, wo wir hinwollen. Und letztendlich dann trotzdem auch mit denen gemeinsam eine Entscheidung zu finden. Aber klar ist es natürlich so, dass wir als Verwaltung dann schon einen Vorschlag machen, so und so wird man es machen. Und dann ist es natürlich schon oftmals auch im Rahmen des Stadtrates dann wichtig, dass der die Entscheidung dann trifft. Das ist ja auch letztendlich seine Aufgabe, gewisse Dinge auch selber zu entscheiden und dann aber eben nach Mehrheitsprinzip, ne? Also wenn im Zweifelsfall von uns ein Vorschlag dann abgelehnt wird, dann ist es wieder so, andere würden sich jetzt vielleicht maßlos ärgern oder ähnliches. Ich ärgere mich im Zweifelsfall auch, wenn das vielleicht eine total toll vorbereitete Sache war. Aber ja, dann schüttle ich mich kurz und am nächsten Tag überlege ich, warum hat es nicht funktioniert oder was sind die Gründe letztendlich dafür, beziehungsweise sind das ja meistens in den Diskussionen dann schon die Punkte gekommen und versuchen die dann eben aufzuarbeiten, um was Besseres draus zu machen. Und das ist, denke ich, glaube ich, schon der wichtige Fakt. Aber ja, schon zu unterscheiden, ist in der Entscheidung von mir erforderlich oder vielleicht sogar von jemand anderen? Oder sind es vielleicht sogar Entscheidungen, die wir aufgedrückt bekommen, die wir einfach nur umsetzen müssen? Also das ist natürlich immer die schwerste Situation, damit umzugehen, wenn man tatsächlich eigentlich überhaupt gar keine Entscheidungsmöglichkeit mit hat. Ja, aber letztendlich ist es dann auch wieder so, dass ich auch meinen Mitarbeitern sage, dass wir können es jetzt nicht ändern, aber wir müssen das Beste draus machen. Und ich denke, das ist auch das Wichtige, was die Bürger auch spüren sollen, dass wir die nicht alleine lassen, selbst wenn dort irgendwelche merkwürdigen Entscheidungen getroffen werden, sondern dass wir sie begleiten und versuchen, das Bestmögliche für sie trotzdem rauszuholen.
Verstehe. Welche Themen liegen dir als Bürgermeister besonders am Herzen?
Naja, ähnlich wie ich es vielleicht auch schon in meinem Wahlprogramm aufgebaut habe, ist es so, dass aus meiner Sicht wirklich einige existenzielle Themen aus meiner Sicht zu kurz gekommen sind in den vergangenen Jahren, die ich jetzt als erstes sozusagen mit angehen werde. Also ob das die ich sag mal, volle, uneingeschränkte Nutzbarkeit von öffentlichen Einrichtungen angeht, also ob das nun die Kitas sind, ob das die Feuerwehren sind, ob das auch die Verwaltungssachen selber sind, aber in der öffentlichen Einrichtung, die muss immer funktionieren. Ja, das ist, gerade jetzt reden wir auch ganz viel über Krisensituationen, über Blackouts und Pipapo, Energiesparmaßnahmen oder Energieausfall, und da ist es mir wichtig, dass wir einfach vorbereitet sind, ohne uns unnötig verrückt zu machen, sondern einfach vorausschauend die Sachen anzugehen. Aber es sind auch Sachen, wo ich sage, ob das die Bürgerbeteiligung sind, ob das die Zusammenarbeit in der Verwaltung ist, ob das die Prozesse sind. Ne? Das sind für mich so existenzielle Dinge, die müssen einfach funktionieren. Und das ist so Baustein 1. Und Baustein 2 ist, denke ich, ob das in eine Großstadt oder Kleinstadt betrifft, ist eigentlich ähnlich. Die Stadt muss leben. Na, also wirklich so dieses Zwischenmenschliche wieder hervorzuholen und zu sagen, okay, nicht jeder für sich und zu Hause und alleine, sondern möglichst zu gucken, dass eben in der Innenstadt belebt ist, dass aber auch es Plätze gibt, ob das nun Spielplätze sind oder andere kulturelle Bereiche, dass die Menschen einfach zusammenkommen. Und weil das ist immer ganz spannend, hatte ich gestern gerade in einem Restaurant das Gespräch. Es fehlt manchmal einfach auch nur das ganz normale Bier in der Kneipe, wo man einfach mal eine Diskussion sozusagen führt oder einfach mal ein paar Ideen austauscht, und daraus entsteht wieder was. Und das ist das Wichtige, dass diese Ideen und dass diese Energie, um was zu machen, die entsteht meistens aus den persönlichen Kontakten und nicht, weil irgendjemand im stillen Kämmerlein vor sich hin prügt, seine Ideen da überlegt, sondern wirklich in diesem konstruktiven und auch vielleicht manchmal etwas sehr energischen Austausch, der da stattfinden kann. Aber das ist das, was das Leben ja auch ausmacht und wo man einfach auch testet, okay, ist meine Meinung tatsächlich überhaupt, ja, was heißt die richtige in Anführungszeichen, aber geht das in die Richtung oder gibt es vielleicht noch eine ganz andere Perspektive? Und das ist schon wichtig. Und genau, das ist der kulturell-soziale Bereich, aber auch der Innenstadthandel oder überhaupt Belebung von Geschäften beziehungsweise von leerstehenden Räumen, das so nach und nach anzugehen. Aber auch das Thema Grün, also Wurzen ist an sich schon eine ziemlich grüne Stadt, aber auch da haben wir natürlich noch unheimlich viel Aufholpotenzial beziehungsweise Sachen, wo wir mehr Bewusstsein haben müssen, sozusagen, wie man mit Grün auch umgeht. Na, das ist sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen. Ja, und dann habe ich so noch ich habe den genannt, so unvorstellbares Erreichen genannt. Da geht es eben darum, diese kulturellen Grundlagen, die wir auch in Wurzeln haben, eben wirklich so zu formen und zu formieren und nach außen zu kommunizieren, dass eben Wurzeln tatsächlich eigentlich als die Kulturstadt außerhalb von Leipzig auch wahrgenommen wird, weil wir haben neben Dom-Schloss-Ensemble, was mit zu den ältesten in ganz Sachsen gehört oder darüber hinaus noch, neben dem Kulturhistorischen Museum, wo es, ich sag mal, wirklich ganz viele tolle Sachen gibt, die man, glaube ich, in keinem anderen Museum findet, den Geopark Pofürland. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Wurzeln hat ja oder ist in einem Gebiet eigentlich entstanden, was vor Millionen von Jahren eigentlich die größte Caldera war, die so von der Größe her wieder Yellowstone Nationalpark eigentlich ist und erdgeschichtlich halt so massive Besonderheiten hat, die man sonst eigentlich gar nicht so kennt. Ja, das ist also das ganze kulturelle Thema und dann noch wirtschaftlich ausgerichtetes Thema Wasserstoff und auch nachhaltige Baustoffe. Also das sind so zwei Wirtschaftscluster, wo ich gerade massiv dabei bin, weil wir da auch schon sehr gute Grundlagen im Netzwerk haben. Aber das jetzt so nach und nach anzugehen, weil ich denke, das wird die nächsten Jahre unheimlich alles bewegen.
Nun hast du gerade in dem Bereich Kultur so über die Kulturhistorie ja auch gesprochen, was da Wurzeln einiges zu bieten hat. Mich, indem er auch ein Künstlerherz schlägt, ist natürlich auch die Frage wichtig, welchen Stellenwert hat dann die Gegenwartskunst auch in Wurzeln? Gibt's da schon irgendwas oder ist da irgendwie was in Planung oder welchen Platz soll die einnehmen?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Punkt, der jetzt aber gerade, ich sag mal, erst so richtig Fahrt aufnimmt, muss man tatsächlich so sagen. Also wir haben neben dem Ringelnatz Geburtshaus, was jetzt gerade saniert wird, also Ringelnatz hat zwar vor 100 Jahren gelebt, also es ist schon wieder ein paar Tage her, aber der Ringelnatz Verein, der dieses Haus dann auch betreiben wird sozusagen, ich sag mal mehr oder weniger für die Stadt und für die Gesellschaft, sieht sich als Literatur und auch Kunst- und Kreativverein sozusagen, die auch weit über die Stadt sozusagen hinaus ausstrahlen. Also ob das nun irgendwelche Literaturwettbewerbe sind, ob das eben also man muss ja sagen, Ringelnatz war ja ein sehr kreativer Tausendsasser, der vom Kabarettisten über Schriftsteller, über Maler eigentlich die komplette Bandbreite selber abgebildet hat. Und das versuchen die natürlich auch in ihrer Arbeit so ein bisschen darzustellen und dabei natürlich auch Gegenwartskünstler entsprechend mit einzubinden, ob über das Veranstaltung, über Ausstellungen etc. Also sehr vielseitig zu gestalten und das auch in Kombination mit Museum und Galerie, was wir bei uns haben. Und dann gibt es bei uns die Leuchtmanufaktur. Das ist, ich sag mal, in Immobilienensemble oder in ein Projekt letztendlich auch, wo man jetzt gerade prüft, inwiefern man dort zum Beispiel auch Künstlerateliers mit unterbringen kann oder Kleinkunst, Kleinhandwerk, Kunsthandwerk. Und da gibt es auch schon einige Kontakte, unter anderem auch mit dem Bund Bildender Künstler gibt es auch inzwischen schon Kontakte, dort das Ganze mehr zu positionieren, weil gerade in Leipzig haben wir natürlich die Situation, dass viele Künstlerateliers oder Räume sozusagen entweder teurer geworden sind oder deutlich teurer oder eben gar nicht mehr verfügbar sind. Und da versuchen wir jetzt eigentlich auch Möglichkeiten zu schaffen, die eben sonst weniger vorhanden sind in anderen Städten. Und das aber in einem Gesamtrahmen sozusagen. Also das nicht einfach nur, ja, wir vermieten dort einfach mal eine Räumlichkeit und dann guckt man, was er draus macht, sondern dort auch das gleich wieder als Netzwerk zu gestalten mit den anderen Kultureinrichtungen. Und das habe ich Hoffnung, dass das zumindest so vorwärts geht. Also jetzt aktuell ist eine Leuchtmanufaktur schon auch in Coworking Space eröffnet, der schon mal im Sommer getestet wurde und jetzt auch wirklich in den Live-Betrieb geht. Und alleine das ist ja ein Punkt, der nicht nur für, ich sag mal, normale Büroarbeiter interessant ist, sondern eben ja auch wieder ein kreativer Hotspot sein kann. Und das hoffe ich mir, dass das so alles so ein paar einzelne Bausteine sind, die dann zu so einem großen Ganzen wieder führen.
Klingt gut. Also ich kenne es ja von sehr vielen Künstlern, dass da viele immer auf der Suche irgendwie nach neuen Räumen zur eigenen Entfaltung sind, ne? Und dass sich ja auch gerade so durch die Veränderungen im Immobilienmarkt die Künstler immer mit verändern müssen, auch räumlich. Und viele sind ja dann schon nach Zeitz oder sowas gegangen. Und gerade Wurzeln ist ja dann sehr interessant, weil es ist ja wirklich sehr nah an Leipzig. Man ist ja mit der S-Bahn in 20 Minuten da, ne? Und es ist auch architektonisch finde ich total inspirierend, so noch so viel schöne alte historische Architektur, eine schöne Altstadt, die Kirche. Und ja, also können wir auch vorstellen, dass da künstlerisch viel Möglichkeiten für Inspiration sind. Ja, jetzt mal wieder ein kleiner Sprung zu deiner Funktion als Bürgermeister. Vorhin hatten wir so das erste Erlebnis so der Mitarbeiter, wie die dich so wahrgenommen haben oder so angenommen haben. Was war denn so dein erstes Aha-Erlebnis, als du auf einmal in die Position gekommen bist, wo du dir vielleicht so gedacht hast, das war jetzt irgendwie ganz anders, als ich mir vielleicht vorgestellt habe?
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist so das eigentliche Aha-Erlebnis. Ich glaube, so dieses eine in dem Sinne gab es nicht, aber so diese Mischung, ne, zum einen, dass ich so mit meiner Art, die ich habe oder wie ich es mir selber schon vorgestellt habe, dass das tatsächlich gut ankommt. Das war für mich schon mal so wirklich, okay, du hast dir das jetzt nicht nur irgendwie erträumt oder irgendwie so ausgedacht, sondern es funktioniert tatsächlich. Und auch die Ideen, die wir jetzt gerade im Bereich der Stadtentwicklung sozusagen jetzt auch schon mal intern so diskutiert haben, wo ich auch gemerkt habe, oh ja, das kommt gut an, ne? Also das ist auf jeden Fall total spannend. Wo ich tatsächlich überrascht war, dass es eben gerade in den übergeordneten Ebenen, also auf den übergeordneten politischen Ebenen, dass dort manche Sachen tatsächlich noch viel schlimmer laufen, sag ich mal, als in lokalen Verwaltungen, wo ich sage, das kann doch eigentlich nicht sein, dass dort dann im Zweifelsfall einzelne Mitarbeiter gegebenenfalls so viel Macht haben wie ein ganzer Minister, sage ich jetzt mal, und dort Sachen blockieren kann, die eigentlich sonst lösbar wären. Ne? Und das war für mich nochmal so ein Punkt, wo ich sage, okay, also auch dort ist es wichtig, dass sich die Kommunen selber gegenüber den übergeordneten Einheiten letztendlich auch stark machen, um dort aber auch versuchen, auf konstruktiver Ebene letztendlich mit den Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten. Weil ich glaube, wenn man dort natürlich einfach nur Vorwürfe austauscht, öffnet man keine Türen, wird es nicht besser. Ne? Und ich glaube, das ist das, was bei mir aber eben auch oft positives Feedback erreicht, ist einfach, dass ich niemanden einen Vorwurf mache. Auch wir hatten jetzt gerade schon mehrere auch kritische Situationen, wo ich sage, ja, der Dienstleister kann aber teilweise nicht mal was dafür, weil es wurde so beauftragt und ich kann doch dem jetzt nicht vorwerfen, dass er das Angebot eigentlich so gestaltet hat, wie es eben der Auftraggeber wollte, also sprich, wie wir das wollten, sondern da muss man jetzt drüber sprechen, okay, wie können wir es denn für die Zukunft gestalten, weil es einfach so nicht funktioniert und dann muss man drüber reden und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer, wichtiger Punkt, selber eine gewisse Gelassenheit auch zu haben und zu sagen, okay, ja, das ist jetzt zwar nicht schön, aber wir gucken jetzt einfach, dass wir es einfach für die Zukunft besser machen. Das klappt natürlich nicht immer. Es gibt sicherlich Situationen, wo man auch sofort und hart entscheiden muss, aber mehrheitlich ist das schon so.
Wie hat jetzt, du bist jetzt 80 Tage, hast du, glaube ich, gesagt, jetzt im Amt, ne? Ist ja noch eine relativ kurze Zeit auf die Gesamtzeit der 7 Jahre gerechnet, aber wie hat jetzt schon deine neue Position, dein Privatleben verändert oder gestaltet? Gibt es da schon irgendwelche spürbaren Veränderungen oder ist alles noch wie vorher?
Naja, man muss tatsächlich sagen, die größte Veränderung für mich und auch meine Familie war natürlich erstmal der Fakt, ich bin ein eigentlich sehr strukturierter Mensch, gerade auch was meinen Kalender angeht. Ne? Und jetzt kam ich in eine Situation, wo mehr oder weniger der Kalender schon eigentlich vom Tag 1 an schon vorgeplant war, weil da einfach schon verschiedene Termine feststanden, wo ich nicht mal die Chance hatte zu sagen, nee, das will ich nicht, oder das kann ich doch nicht so machen, oder können wir das nicht verlegen? Nein, das ist so, ja. Und das ist sowieso wirklich so ein Punkt, es gibt ganz viele Terminsachen sozusagen, die man selber überhaupt nicht mehr beeinflussen kann, ne? Wo man einfach nur sagen kann, jo, kümmere ich mich, ja, müssen wir irgendwie schaffen, machen wir so. Aber ich versuche schon letztendlich eigentlich so mein Zeitmanagement, wie ich es vorher so hatte, also wirklich die Zeiten mit Frau und noch Kind und so, so zu gestalten, dass man die eben auch für sich hat. Ne? Das ist, und da eine gewisse Privatsphäre auch zu haben, wenngleich es unbestritten ist, dass man als Oberbürgermeister immer ein Mann der Öffentlichkeit dann auch ist. Also man kann das natürlich nie komplett ausblenden, auch wenn ich einkaufen gehe, was weiß ich, aber trotzdem, aber ich mache meine ganz normalen Dinge eigentlich auch immer noch weiter ganz normal. Aber man kommt dann natürlich trotzdem mal ins Gespräch, wo man sagt, ja, holt man sich jetzt einfach mal kurz so das ab, was die Leute da so beschäftigt, aber dann trotzdem eher mit dem Hinweis, okay, ja, habe ich aufgenommen, guck mal nächste Woche nochmal oder rufen Sie nochmal durch, schreiben Sie eine E-Mail, wie auch immer, dass man dann einfach trotzdem versucht, so diesen privaten Teil auch zu erhalten. Aber ich habe jetzt zumindest geguckt, dass dann so der Kalender so nach und nach sich wieder so meiner Struktur auch ein bisschen wieder anpasst. Geht nicht vollständig, ne? Das ist unrealistisch, aber dass es weitestgehend zumindest wirklich die freien Zeiten auch wieder schafft, um sich letztendlich zu erholen und auch die Zeit eben mit Familie zu verbringen und Freunden nicht zu vergessen.
Ja. Nun wird es ja vielleicht drei Hörer geben, die Wurzen bisher noch nicht kennen. Also ich kenne es ja noch seit meiner Kindheit, seitdem ich ein Kind bin, esse ich Wurzener Erdnussflips. Die hat mir schon mein Opa, seitdem ich drei bin, immer mitgebracht und ein 5-Mark-Stück immer mit dazu. Das weiß ich noch ganz genau. Was sind jetzt Gründe, weswegen man unbedingt mal Wurzen besuchen sollte, einerseits als Privatbesucher, und was sind aber vielleicht auch spannende Gründe für Unternehmer, warum ich in Wurzen vielleicht einfach dort meinen Standort eröffnen sollte?
Also ich glaube, so wie du es schon gesagt hast, ich glaube, die Mehrheit deiner Hörer sozusagen kann tatsächlich gar nicht einschätzen, wie Wurzen wirklich ist. Man kennt sicherlich aus den Medien verschiedene Sachen oder hat tatsächlich noch nie was davon gehört. Und es ist alleine schon deshalb ein Besuch wert, weil wirklich die Innenstadt hat so einen historischen Stadtkern, der wirklich auch sehr gut erhalten ist oder wieder saniert ist, wo man überrascht sein wird, wie schön das ist. Alleine aber auch der gesamte Außenbereich im Wurzner Land, ne, mit der Mulde, mit den Homburger Bergen. Ne, das ist, also es gibt verschiedenste Elemente, wo man dann Sachen auch erkunden kann. Wir haben auch bald einen Radweg mit Radeln nach Zahlen und solchen Geschichten, also wo man einfach sagen kann, okay, los, wir machen jetzt mal dahin und erkunden, ne, so ein bisschen das Auswärtige von Leipzig. Ne? Und ich denke, das ist auf jeden Fall einfach schon mal eine Reise wert. Und auf der anderen Seite haben wir ja neben den Kultureinrichtungen, was wir vorhin schon alles gesprochen haben, ich denke, da kommt man auf jeden Fall, ja, kann man schon mehrere Tage auf jeden Fall füllen, wenn man da Interesse hat. Im wirtschaftlichen Bereich ist es total spannend, dass wir mehrere Unternehmen haben, die weltweit aktiv sind, die also teilweise wirklich auch in ihren Nischen zu den führenden Unternehmen gehören, was man so als Externer, selbst teilweise die Wurzler nicht mal wissen. Ne? Also es gibt solche Sachen wie Liftcat zum Beispiel, die also Hoffmann Fördertechnik früher, die Hebezeuge anbieten, die weltweit mit genutzt werden, ob das zum Beispiel für riesige Schiffsmotoren sind, ne? Also wo der Kran dort reinkommt, wo die teilweise auch Supportleistung haben, wo innerhalb von 24 Stunden, egal auf der Welt, dort jemand hinfährt sozusagen, um dort diesen Schiffsmotor zu tauschen, für Windkrafträder etc., wo die mit benutzt werden, aber auch mit in einer ganz speziellen Strecke, wo es um Veranstaltungstechnik geht, wo die teilweise wirklich bei verschiedenen Scheiß schon mit Aufträge gehabt haben. Wir haben über die Fleck Group im Bereich Klima- und Filtertechnik, die sind unterwegs, zum Beispiel in der Klimatechnik fürs Bundeskanzleramt, haben auch verschiedene Bohrinseln ausgestattet, machen jetzt ganz viele Aufträge im Bereich Rechenzentren und sowas, also wo die von Microsoft, Google und Co. teilweise dort eben beauftragt werden, um dort Sachen zu liefern. Wir haben die Leuchtenmanufaktur, das, was wir vor uns gerade hatten, wo auch sich das Künstlerische so ein bisschen entwickelt. Dort gibt es tatsächlich noch die Firma direkt, die zum Beispiel die Oper in Dresden, die Semperoper ausgestattet hat. Und eigentlich alles, was so historische Leuchten sind, da kommen ganz viele eben aus Wurzen. Ne? Das ist also in ganz Europa sind dafür ganz viele verbaut. Und so haben wir, so zieht sich das ganz, ganz viel durch. Und im Bereich des Behälterbaus, das ist eigentlich so einer ganz großen Steckenpferde, die eben, daher kommt auch das Thema mit dem Wasserstoff, die eben ganz viel in dem Bereich der Gase unterwegs sind. Ob das Neumann und Esser sind, Cryotech, Heinz-Metallbau, also da gibt es ganz viele, die da aktiv sind und wo wir eben diese Netzwerke eben auch so streuen. Und dann ist natürlich das, was du vorhin schon gesagt hast, im Bereich der Nahrungsmittel haben wir zum einen die Wurzeln Nahrungsmittel mit den Flipsen, mit Cornflakes, mit Reis, ne, was da aktiv ist. Und dann haben wir aber auch ein großes Werk von Grison de Boekelaar, die ja hauptsächlich mit Prinzenrolle vielleicht in aller Munde sind, wenn man es mal so nimmt, aber wo eben auch einige der Produkte eben direkt aus Wurzeln kommen. Und noch viel mehr. Ne? Das ist also, da könnte ich noch endlos erzählen. Aber ich glaube, zumal man sagen muss, also wir haben ja mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit hier in Sachsen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die Unternehmen sind wirklich alle sehr gefestigt und sind sehr auf Zukunft auch ausgerichtet und suchen auch, also nahezu alle, händeringend nach Mitarbeitern. Also wer da gerade so selber in der Findungsphase ist, sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Wurzeln Arbeitsmarkt beschäftigen. Wir in der Verwaltung suchen übrigens auch immer
Ja.
mal.
Und angenommen, ich bin jetzt Unternehmer und möchte jetzt gerne irgendwo im Leipziger Umland, suche ich da einen Standort. Warum ist da gerade Wurzeln für mich interessant?
Ja, also da kommt es natürlich darauf an. Also ich war jetzt auch bei der Exporeal in München, na, was ja so eine große Projektentwicklermesse ist. Und da haben wir auch schon nochmal, oder habe ich für mich auch nochmal bestätigt bekommen, okay, das Thema Autobahn ist natürlich bei uns nicht ganz so optimal, weil wir sind eben 20, 30 Kilometer sozusagen von der Autobahn entfernt. Das war rund 20. Das ist für viele natürlich Logistiker und Co. ist das schon eher schwierig. Aber alles, was andere Sachen sind, da sind wir natürlich super angebunden. Alleine, wie gesagt, durch die Bahn, ne? Also im Halbstundentakt sozusagen sind wir da super angebunden von 16 Minuten bis 25 Minuten. Also ist man auf jeden Fall immer in Wurzeln oder wieder in Leipzig. Wir haben die Direktverbindung nach Dresden. Also es sind halt bahntechnisch sind wir super angebunden. Wir haben sogar zwei Gewerbebahnanschlüsse, also das heißt, wo die Firmen direkt auf die Schiene letztendlich verladen können. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor, weil das gibt es nicht so häufig. Und dann haben wir zum einen natürlich Flächen auch noch frei im Gewerbegebiet, beziehungsweise gucke ich jetzt auch schon gerade, wie können wir das Thema Gewerbe als solches insgesamt weiterentwickeln und wie können wir eben das auch in sinnvolle Clusternetzwerke sozusagen mit einbinden. Und ich glaube, das ist schon ein ganz großer Punkt, der in vielen anderen Städten vielleicht nicht so hoch angebunden ist. Also weil ich selber nun aus dem unternehmerischen Bereich komme und eben auch viele Unternehmen schon in Wurzeln kenne, kann ich besser einschätzen, welche Dinge passen vielleicht auch gut dazu. Kann halt sozusagen, wenn ein Unternehmer als Interessent sozusagen sich an die Stadt Wurzeln wendet, dann kann ich eben auch direkt, ich sag mal, von oberster Ebene dem ein Gefühl dafür geben, sozusagen, was da geht und was vielleicht auch nicht so gut geht. Und letztendlich auch die Investoren begleiten. Das ist, damit man einfach auch das Gefühl hat, okay, ich suche jetzt gerade einen Standort und bin noch selber in der Findungsphase und weiß aber vielleicht manche Sachen noch nicht, wie es, ob nun Genehmigungen angeht oder was Flächen angeht, wo man dann einfach relativ auf kurzem Wege viele Dinge klären kann. Ich denke, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir aber natürlich einfach auch richtig Top-Leute bei uns vor Ort. Ja, das muss man einfach auch so sagen.
Zurück zum Bürgermeister selbst. Angenommen, jemand hört jetzt diesen Podcast und sagt, Mensch, ich finde das jetzt inspirierend und ich würde da selber gerne mal was angehen in meiner Stadt. Was muss ich denn jetzt tun, um überhaupt Bürgermeister zu werden?
Also am einfachsten ist, man wird gewählt. Nee, Quatsch. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man sich wirklich mit der Stadt und den Menschen beschäftigt, das Ohr ganz nah dran hat, einfach zuhört und ja, und es dann möglichst natürlich mit eigenen Ideen auch verbindet, ne? Und sich aber wirklich intensiv darauf vorbereitet und nicht einfach sagt, okay, ich will jetzt einfach mal Bürgermeister werden, um halt Bürgermeister zu sein und vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen, sondern wirklich zu gucken, okay, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Schwerpunkte, was beschäftigt die Menschen und wie kann ich sag mal, mit den Menschen tatsächlich auf Augenhöhe auch mich unterhalten, ne? Also so, dass es sie auch verstehen, weil jeder potenzielle Kandidat hat natürlich einen anderen Hintergrund. Ne? Einer ist vielleicht Ingenieur, einer kommt aus der Verwaltung, mal einer ist eben Unternehmer, hat eher einen kaufmännischen Hintergrund. Aber am Ende ist es nicht wichtig, was man selber für einen Hintergrund hat, sondern dass man eben bei den Menschen ankommt und dass die eben verstehen, was man eigentlich vorhat. Und oftmals sind die einzelnen Ideen und Maßnahmen aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend, weil die verändern sich auch in den nächsten 7 Jahren, muss ich mir auch nichts vormachen. Ne? Also von den Sachen, die ich jetzt alles geplant habe, als potenzielle Maßnahmen, das ist ja Stand jetzt. Aber wenn jetzt in 3 Jahren sich hier völlig verrückte Dinge entwickeln oder ähnliches, dann bringen mir die Maßnahmen vielleicht nichts. Dann kommt es ja eher darauf an, mit welchen Werten und mit welchem Netzwerk gehe ich sozusagen weiter vor. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man für sich selber gefestigt ist, wie man mit sich selbst im Reinen ist zum einen und wie man aber auch mit Herausforderungen umgeht. Und ich glaube, da sollte man sich vorher gut überlegen, sozusagen, ob das wirklich das ist, was man machen will. Weil gerade im Verwaltungsbereich ist es so breit gefächert an Themen, die man sozusagen bespielt. Und man kann oder man muss nicht mal darauf warten, dass die nächste Herausforderung, die nächste Krise oder das nächste Unerwartete kommt, mit dem man umgehen muss. Und das ist, glaube ich, das, dass man im Zweifelsfall schnell auch entscheiden muss und auch vielleicht manchmal harte Entscheidungen treffen muss.
Und was ist formal notwendig, wenn ich mich jetzt als Bürgermeister oder Oberbürgermeister meiner Stadt jetzt als Kandidat zur Verfügung stellen will? Wie einfach oder kompliziert ist das?
Naja, ich sag mal so, wenn man über eine Parteiliste zum Beispiel oder über eine freie Wählervereinigung über eine Liste sozusagen geht, dann, oder wenn die einen aufstellen, dann hat man eigentlich relativ einfache Situationen, ne? Dann müssen die das sozusagen nur in ihrer Mitgliederversammlung klären und dann wird man aufgestellt. Wenn man natürlich, wie ich jetzt, als komplett unabhängiger Kandidat antritt, dann muss man Unterschriften sammeln. Und da kommt es auf die Menge wieder drauf an, je nachdem, wie groß die Stadt ist. In Wurzen waren es jetzt eben 80 Unterschriften, die man erstmal braucht. Das klingt erstmal gar nicht viel, aber das ist teilweise trotzdem herausfordernd, weil das natürlich auch nur persönlich, nur vor Ort und auch nur während der Öffnungszeiten im Normalfall möglich ist. Von daher ist das dann auf einmal von allen, die gesagt haben, ja, unterschreibe ich mal schnell. Da fallen schon mal einige weg, sozusagen, die das gar nicht leisten können in dem Moment. Aber also ich hatte das Problem nicht, hatte genug. Aber das ist auf jeden Fall, sollte man das rechtzeitig vorbereiten, dass man wirklich diesen Background auch hat und nicht einfach sagt, okay, mich kennt ja eigentlich keiner. Ich lege jetzt mal los. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt tatsächlich, dass man schon weit vorher viele Netzwerke aufbaut, dass man einfach wirklich auch eine gute Basis im Hintergrund hat, ne, auf die man auch mal zurückgreifen kann. Und ja, ansonsten ist es natürlich so, dass man sich auch ein bisschen mit Marketing natürlich beschäftigen sollte. Ne? Also wie du es ja auch machst, ne? Man braucht gutes Bildmaterial, man muss natürlich authentisch rüberkommen und ja, sollte natürlich sichtbar sein, nicht zu viel. Ne? Also man darf die Leute auch nicht überfordern oder ja, so die eigene Meinung überstülpen, sondern man sollte schon wirken, dass man bürgernah ist, offen ist, wenn jemand Gesprächsbedarf hat, dass er sich sozusagen auch dran wenden kann, aber möglichst natürlich über Website und Co. auch ja, Informationsmaterial so aufbereitet haben, dass man sagt, es ist schnell und einfach übersichtlich und wenn jemand mehr Fragen hat, dann kann er sich eben auch noch persönlich hinwenden. Das sind, denke ich, so ganz wichtige Punkte.
Nun fragt ja auch das Fotografenherz in mir gleich, welche Rolle spielen für den Wahlkampf gute Fotos?
Also ich denke, das ist sogar mit eines der wichtigsten Elemente, weil die meisten Wähler lernen einen überhaupt nicht persönlich kennen. Na, das ist also klar, wenn ich mich jetzt in einer kleineren, noch kleineren Stadt oder in einem Dorf sozusagen zur Wahl stelle, da kenne ich im Zweifelsfall vielleicht wirklich alle oder kann die zumindest mal schnell kennenlernen. Aber ich sage mal, selbst Wurzen mit rund 15.000 Einwohnern, das ist schon selbst auch nicht mehr schaffbar, dass man dort alle mal irgendwie kennenlernt. Das heißt, die meisten sehen ja immer entweder auf einem Plakat, auf einer Website, bei Social Media etc. und dort eben ja auf einem Foto. Und Sympathie, Authentizität, etc. und auch, ja, vielleicht auch sogar eine gewisse Kompetenz kommt natürlich vorrangig eben über das Bildmaterial. Und je nachdem, wie ich das gestalte, kann ich eben meine Eigenschaften positiv bestärken, aber gegebenenfalls eben auch negativ. Also auch da ist es eben ganz gefährlich, wenn ich da jetzt mal schnell so ein Foto vielleicht mit der eigenen Amateur-Handykamera sozusagen mal schnell mache und sage, jo, druck das mal überall, da könnte das auch tatsächlich nicht den Effekt erzielen, den man da vielleicht möchte.
Ja, jetzt sind wir am Ende meiner Fragen angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne gefragt werden möchtest oder was vielleicht noch so eine Botschaft an die Menschen ist?
Eine Botschaft an die Menschen. Also eine Botschaft an die Menschen, die kann auf jeden Fall sein, dass ich mir wünsche, gerade in den Situationen, in denen wir uns befinden, dass tatsächlich das Thema Gelassenheit und Konstruktivität eben nicht nur bei uns jetzt hier in Wurzen sozusagen ein wichtiger Faktor ist, sondern eben möglichst auch bei allen anderen Menschen. Ne? Und dass man, selbst wenn man wirklich eine Situation hat, wo man mit irgendeiner Entscheidung nicht zufrieden ist oder wo vielleicht der Nachbar oder der Konkurrent vielleicht irgendeine Sache macht, die man nicht so cool findet, dass man dann vielleicht nochmal tief durchatmet und sagt, okay, ich denke da nochmal drüber nach und wie kann ich das jetzt aber konstruktiv lösen, ohne im Zweifelsfall gleich in den Krieg zu ziehen? Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite würde ich mich natürlich freuen, dass vielleicht gegebenenfalls viele von deinen Hörern vielleicht wirklich mal den Weg nach Wurzen finden. Und wer da im Zweifelsfall auch mal eine Stadtführung oder ähnliches machen möchte, dann soll er sich einfach gerne an uns wenden oder an mich konkret. Und dann werden wir gucken, dass wir vielleicht noch mehr Leute für Wurzen begeistern.
Das klingt gut. Ich bin auch gerne noch mal wieder in Wurzen und ja, wer Wurzen noch nicht kennt, das ist auf alle Fälle einen Ausflug wert. Nicht nur, weil es in der Nähe von Leipzig ist, sondern auch selbst. Also man kann auch beides wunderbar miteinander kombinieren. Marcel, vielen lieben Dank, dass du uns Einblicke in dein Leben als frisch gebackener Oberbürgermeister gegeben hast. Vielen Dank auch für deine Zeit, auch in Betracht deines nicht mehr so freien Kalenders. Also nicht, dass er vorher frei war, aber über den du nicht mehr so entscheidest. Umso mehr freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht so ab der halben Amtsperiode vielleicht nochmal irgendwie ins Gespräch kommen. Vielleicht gibt es ja dann nochmal spannende Neuigkeiten aus der Sicht eines erfahrenen Bürgermeisters zu erzählen.
Gerne, gerne. Das können wir gerne machen. Nee, vielen Dank auch an dich für die Einladung und dann genau bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, tschüss. Ciao.
Das war der Weltenwandler-Podcast. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Inspiration für Ihr eigenes Leben finden, um auch eine Welt in Ihnen zu wandeln. Wenn Ihnen das Format gefallen hat, teilen Sie gerne fleißig den Podcast, laden Sie auch Ihre Freunde dazu ein. Und wenn Sie den Weltenwandler unterstützen wollen, haben Sie in der Beschreibung dazu auch die Möglichkeit, dort finden Sie einen Link, da können Sie Weltenwandler mit einer monatlichen kleinen Mitgliedschaft auch unterstützen und dafür sorgen, dass es weiter werbefreie und kostenlose Inhalte gibt. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag und gehaben Sie sich wohl.